Tages 2. Wissenschaft, DRS 2.
Umstrittene Geldströme, Firmen sponsern Professoren. Live von der Umweltkonferenz, Studenten unterwegs als Reporter. Und wie wirken Handystrahlen auf menschliche Zellen? Der aktuelle Stand einer schwierigen Diskussion. Das die Themen heute, mein Name ist Odette Frey. Syngenta, die Mobiliar, Nestle oder die UBS. Große Schweizer Firmen haben in den letzten Jahren mit Millionenbeträgen Professuren und Lehrstühle an Schweizer Universitäten finanziert. Jüngst in den Schlagzeilen war die Vergabe von 150 Millionen Franken der UBS für neue Professuren in den Wirtschaftswissenschaften an der Uni Zürich. Solches Engagement der Privatwirtschaft an den öffentlichen Universitäten wirft Fragen auf. Steht durch Sponsoring die Unabhängigkeit der universitären Bildung und Forschung auf dem Spiel? Welchen Nutzen haben Universität und Privatwirtschaft von solchen Aktivitäten? Die Akademien Schweiz haben nun die Initiative ergriffen. Sie diskutierten diese Woche an einer Veranstaltung in Bern mögliche zukünftige Richtlinien im Umgang mit privatem Sponsoring. Christian Heuss, Sie waren an der Tagung mit dabei. Welches Interesse haben Universitäten, sich durch private Firmen sponsern zu lassen?
Nun, der Vertreter der Universität Zürich sagt es ganz unverhohlen, die Universität kann sich heute alleine durch öffentliche Mittel nicht mehr finanzieren. Die Universitäten seien angewiesen auf private Zuwendungen. Und jetzt kann man da verschiedene Kategorien unterscheiden. Da gibt es auf der einen Seite natürlich Legate und Hinterlassenschaften von Privatpersonen. Da möchte vielleicht ein privater Spender sich selber ein Andenken errichten oder möchte der Universität Geld zur Erforschung einer Krankheit überlassen. Vielleicht ist ein Angehöriger daran gestorben oder er leidet selber daran. Da spielen dann oft sehr persönliche Gründe mit. Solche Zuwendungen, die sind eigentlich in der Regel ziemlich problemlos. Ein jüngstes Beispiel ist das Legat von Branko Weiss von über 100 Millionen Franken an die ETH Zürich für eine Stiftung zur Unterstützung junger Forscher.
Aber doch etwas anders ist die Sachlage bei Zuwendungen der Industrie.
Ja, hier ist die Sache eben einiges diffiziler und letztlich ist es diese Kategorie von Zuwendungen, die nun die Akademien der Wissenschaften Schweiz zum Handeln anregt, denn die Industrie stiftet diese Lehrstühle nicht einfach so, sondern sie sponsert sie. Und Sponsoring, das ist nicht einfach eine zweckfreie Spende, sondern der Sponsor erwartet im Gegenzug immer auch eine Form von Gegenleistung. Und die Frage ist nun, um welche Art von Gegenleistung es sich hier handelt. Insbesondere politisch linke Kreise befürchten, dass mit Sponsoring an Unis die verfassungsmäßig festgeschriebene Forschungsfreiheit und Unabhängigkeit auf dem Spiel steht.
Ist es denn klar im Moment, welche Art von Gegenleistung diese kommerziellen Sponsoren erwarten von den Hochschulen?
Nein, eben das ist der Knackpunkt. Es ist eben sehr oft nicht so klar und definiert und auch eben nicht bekannt, weil die Verträge eben meist nicht öffentlich sind. Aber man kann es an einem Beispiel aufzeigen, wenn die Nuklearindustrie beispielsweise den Lehrstuhl in Kerntechnik an der ETH Zürich finanziert, dann geht es dieser Industrie in erster Linie darum sicherzustellen, dass genügend Fachleute in diesem Bereich ausgebildet werden. Also hier gibt es ein legitimes Eigeninteresse. Gleichzeitig steht beispielsweise mit einer solchen Professur auch ein Experte im eigenen Land zur Verfügung, der dann auch in diversen Kommissionen mitwirken kann. Und er steht dann natürlich auch der Öffentlichkeit zur Verfügung für Fragen und Einschätzungen. Und geschützt durch die Hochschulbezeichnung ETH kann er dann quasi als neutraler Experte auftreten. Indirekt verspricht sich die Industrie so durch ihr Sponsoring eine imagefördernde Wirkung für eine in der Öffentlichkeit debattierte Energietechnologie.
Und wie beeinflussen jetzt solche Aktivitäten tatsächlich die Forschungsfreiheit? Kann sie durch Verträge nicht abgesichert werden, sodass sie einfach nicht beeinträchtigt wird?
Doch, das kann sie und das wird auch gemacht. Der Lehrstuhlinhaber hat sicherlich alle Forschungsfreiheiten und die Industrie betont auch, die Forschungsfreiheit der Universitäten sei ein zentrales und hohes Gut und die wolle man immer garantieren und nicht tangieren. Die Uni bleibe komplett unabhängig. Die Frage ist nur, was heißt das genau und gibt es eben nicht zumindest moralische Abhängigkeiten? Zum Beispiel die Interpharma, also die Lobbyorganisation der pharmazeutischen Industrie der Schweiz, die hatte Einsitz in der Berufungskommission, der von ihr gesprochen gesponserten Professur für Gesundheitsökonomie an der Uni Basel. Ein Einsitz ohne Stimmrecht. Damit ist formaljuristisch die Unabhängigkeit tatsächlich gewahrt, aber mit Sicherheit hat sich der rhetorisch gewiefte Vertreter des Sponsors aktiv an den Diskussionen über die Kandidaten beteiligt. Und so ist es dann auch wenig wahrscheinlich, dass das Gremium letztlich einen Kandidaten auswählt, den der Sponsor nicht will, beispielsweise weil er zu pharmakritisch wäre. Da gibt es ganz klar moralische Abhängigkeiten. Und letztlich ist es fraglich, ob ein gesponserter Gesundheitsökonom beispielsweise in einer öffentlichen Debatte sich kritisch gegenüber der Pharmaindustrie äußern würde. Und selbst wenn er es täte, würde man das vermutlich hinterfragen. Da gibt es schlicht auch eine Anscheinsproblematik.
Christian Heuss, die Akademien Schweiz haben das Thema Sponsoring nun zur Debatte aufgenommen. Was will man damit bezwecken?
Also in erster Linie soll die Diskussion zu diesem Thema an den Universitäten angestoßen werden, die Sensibilität erhöht werden. Denn noch gibt es keine einheitlichen Regeln, zum Beispiel was die Transparenz von Verträgen betrifft, wie öffentlich die dann tatsächlich sein sollen. Die Universitäten pochen hier heute meist auf Diskretion. Sowohl für Unis als auch für potenzielle Geldgeber wären aber allgemein akzeptierte Standards sicher hilfreich. Und möglicherweise werden die Akademien solche Standards, solche Richtlinien nun vorschlagen oder zumindest Empfehlungen dazu erlassen.
Seit rund einem Jahr gibt es die Organisation Student Reporter. Sie schickt Studierende aus aller Welt an internationale Konferenzen. Konferenzen, die sich mit den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigen. Die Studentenreporter berichten im Internet über diese Konferenzen. Sie wollen damit eine junge Sicht in die Debatte einbringen und sich unter gleichgesinnten Studierenden vernetzen. Diese Woche beackerten die Student Reporter das World Resources Forum, eine Konferenz über die Ressourcenknappheit, die in Peking stattgefunden hat. Als Reporter vor Ort war der Student Claudio Ruch von der ETH Zürich. Thomas Häusler hat ihn in Peking angerufen und als erstes wollte er von ihm wissen, was er erlebt hat an der Konferenz.
Wenn man das erste Mal in China ist, das ist ein wahnsinniger Eindruck, weil diese Industrialisierung, die hier in den letzten Jahrzehnten passiert ist und dieses wahnsinnige Wirtschaftswachstum, das hat deutliche Spuren hinterlassen. Eines der ersten Elemente, das man empfindet, ist sicher mal der Smog, der wirklich intensiv ist hier. Und dann bezüglich World Resources Forum, das Thema der globalen Ressourcen, die ja beschränkt sind. Und das, dieses Thema, das natürlich auch immer sehr viele neue spannende Komponenten und insbesondere in Verbindung mit einem Land, das dermaßen groß ist und dermaßen schnell wächst und auch dementsprechend viel mehr Ressourcen verwendet. Und konkrete Erlebnisse gehen da von meinen Erlebnissen mit den Student Reporters zusammen. Wir haben Mohan Mohasinghe, den Nobelpreisträger, interviewt. Wir haben Emery Lovins, einen sehr bekannten Forscher aus den USA, interviewt. Und natürlich auch erlebt, dass ein Forum, das hier in China organisiert wird, wir waren da im nationalen Prunkstück, dem Convention Center, dass das auch ganz anders sein kann wie in der Schweiz. Das ist nicht dasselbe wie in Davos.
Claudio Ruch, Sie haben es vorher gerade erzählt. Normalerweise ist das World Resources Forum in Davos. Jetzt ist es in China und Sie haben erwähnt, dass es da auch einige Besonderheiten gegeben hat. Was war da konkret anders?
Ein wesentliches Element, was anders ist, ist, dass die Organisation etwas anders verläuft. Also in Davos hatten wir mehr offene Elemente, zum Beispiel Diskussionen am Abend, die relativ locker moderiert wurden, und hier in China waren diese nicht geplanten Diskussionen, die waren dann eher auf die Workshops beschränkt.
Kommen wir zu den Student Reporters. Das ist ja eine von vielen Konferenzen, an denen Sie schon waren. Was ist das Ziel dieser Organisation? Was wollen Sie erreichen?
Das Hauptziel ist, dass man Leute aus der ganzen Welt, junge Leute, Studenten verbindet, welche sich um die Themen Nachhaltigkeit und Ressourcen kümmern. Und die Organisation erfüllt diesen Zweck sehr gut, weil hier junge Leute zusammenkommen, aktiv etwas machen und an dieser Konferenz bloggen, also online Bericht erstatten, auch mal kritisch, auch mal mit junger Stimme und sich halt auch besser kennenlernen und dann wissen, es gibt nicht nur Leute in der Schweiz, die sich um diese Problematiken kümmern, sondern auch mein Kollege in Hongkong und in China oder in den USA. Vordergründig geht es auch darum, dass man erstens einmal die Konferenzen ein bisschen einheizt, weil diese Konferenzen sind natürlich, das kann durchaus mal recht trocken zugehen. Und dann ist es doch schön, wenn man diese Inhalte von den Studenten aufgearbeitet bekommt als Konferenzteilnehmer. Und ja, der ein bisschen eine frische Perspektive darauf bekommt. Also wir denken, dass wir da sicher auch zum Dialog beitragen. Und dann andererseits natürlich auch für Leute, die sich für die Thematiken interessieren, aber nicht an der Konferenz sind. Und wir möchten auch diese Botschaften ein bisschen an die Öffentlichkeit bringen.
Diese Konferenzen, da kommen Professoren, da kommen manchmal Manager, manchmal die Mächtigen der Welt. Haben Sie da auch das Ziel, denen ein bisschen auf die Finger zu schauen oder die auch mal darauf hinzuweisen, wir sind da zum Beispiel jetzt als Junge nicht einverstanden mit dem, was ihr da bringt?
Wir haben einen sehr kritischen Standpunkt, aber nicht einen überprovokativen. Wir kritisieren sehr wohl, sehr gerne, das ist unsere Aufgabe. Wir tun es einfach auf eine kultivierte Art und Weise.
Bekommen Sie denn auch Reaktionen auf Ihren Blog, sei es von extern, von Leuten, die Sie lesen oder auch eben von Teilnehmern dieser Konferenzen, mit denen Sie dann sprechen oder die dann Ihre Beiträge auch lesen?
Wir bekommen sie nicht nur, sie sind hoch erwünscht und die Reporter werden auch antworten. Wir kriegen natürlich Reaktionen nicht nur online oder auf Facebook oder auf anderen Seiten, wo wir tätig sind, sondern wir kriegen natürlich auch immer wieder Reaktionen von den Konferenzteilnehmern. Die Leute freuen sich, dass wir unsere Perspektive hereinbringen und wir werden auch immer wieder an neue Konferenzen eingeladen. Ich denke, da besteht ein Bedarf, oder? Dass man diese Konferenzen ein bisschen aufmischt auch.
Die Student Reporter, die kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Dieses Mal habe ich gelesen, seien welche eben aus der Schweiz, aus den USA, China, England und Ungarn dabei. Entstehen da auch neue Sichtweisen oder Einsichten während der Konferenz, wenn sie da miteinander sprechen oder auf sich treffen?
Immer wieder. Also wir hatten dieses Mal einen Teilnehmer von Hongkong und er hat eigentlich die ganze westliche Kultur in sich vereint, aber kennt sich trotzdem auch mit all den chinesischen Aspekten aus. Und er hat auch immer wieder Dinge mit uns diskutiert, die wir vielleicht nicht so gesehen hätten. Also auch uns erklärt, was hier anders ist wie bei uns.
Die Konferenz ist jetzt zu Ende. Wenn Sie jetzt zurückgehen, Sie studieren an der ETH Zürich, wenn Sie jetzt zurückgehen dahin, wollen Sie da etwas verändern jetzt aus diesen Sachen, die Sie gelernt haben? Oder können Sie dort auch etwas verändern?
Wenn ich nicht etwas verändere oder etwas bewirken kann, dann ist es die Tätigkeit nicht wert. Und als Ingenieur, also ich studiere Ingenieurwissenschaften, hat man natürlich auch immer wieder die Gelegenheit, etwas zu bewirken. Und das finde ich besonders spannend, nicht als Hilfsorganisation, sondern man kann auch sagen, ich will etwas bewirken und dabei auch Geld verdienen. Also ich möchte vielleicht etwas entwickeln, das zur Lösung dieser Sache beiträgt. Und was ich im Moment tue in dieser Richtung ist, ich engagiere mich hier im Projekt, weil ich finde, Kommunikation ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Leute informiert sind. Die Informationen sind da, aber sie sind vielleicht nicht unbedingt öffentlich. Und dieses Projekt bewirkt, dass wir auch eine breitere Öffentlichkeit erreichen können.
Das war der ETH-Student Claudio Ruch von der Organisation Student Reporter. Er sprach aus Peking, wo er diese Woche über eine Umweltkonferenz berichtet hat. Seine Artikel und jene seiner Mitreporter finden Sie über einen Link auf unserer Website wissenschaft.drs.ch. Wir kommen zu den Meldungen der Woche mit Thomas Häusler.
Wohl am meisten Aufsehen erregt hat in der Wissenschaft diese Woche kein Forschungsresultat, sondern ein Urteil eines italienischen Gerichts. Angeklagt waren 7 Forscher und Gefahrenexperten. Sie sollen das Erdbebenrisiko in der Region L'Aquila verharmlost haben, und zwar vor 3 Jahren vor dem Erdbeben in L'Aquila vom 6. April 2009.
Damals starben 309 Menschen und 80.000 wurden obdachlos. 6 Tage vor dem Beben hatten die 7 Angeklagten als Mitglieder einer Risikokommission erklärt, es bestünde kein erhöhtes Risiko für ein starkes Beben.
In den Tagen zuvor hat es zwar leichte Erdstöße gegeben, aber das kann nicht als Warnung für ein stärkeres Beben gedeutet werden. Das ist der Stand der Wissenschaft. Die Forscher haben also richtig gehandelt und trotzdem sind sie jetzt zu je 7 Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Das Urteil erregte weltweit Aufsehen, zahlreiche Wissenschaftler protestierten vehement.
Viele warnten, dass Wissenschaftler nun viel zurückhaltender werden könnten, wenn es darum geht, Prognosen bei Erdbeben, aber auch Murgängen, Wetterereignissen oder Ähnlichem zu machen. Immerhin, das Urteil ist erst in der ersten Instanz gefällt, es bleiben 2 höhere Gerichte, um das Urteil zu korrigieren.
Auch aus Fukushima gibt es beunruhigende Nachrichten.
1,5 Jahre nach der AKW-Katastrophe dringt offenbar noch immer radioaktives Wasser aus der zerstörten Anlage ins Meer. Das zeigen Messungen an Fischen, die im Meer vor Fukushima gefangen wurden. Betroffen sind vor allem Tiere am Meeresgrund. Sie enthalten noch immer gleich viel radioaktives Cäsium wie kurz nach dem Unfall. Fische scheiden Cäsium normalerweise schnell aus. Darum, schreibt der Ozeanologe Ken Büsseler im Magazin Science, müsse es eine Quelle geben, aus der die Fische vorzu neues Cäsium aufnehmen. Er vermutet, es sind gleich 2. der verseuchte Meeresboden und radioaktives Wasser, das aus dem AKW-Gelände noch immer ins Meer gelangt.
Nicht zuletzt die Katastrophe von Fukushima hat verdeutlicht, dass es neue, umweltfreundliche Energiequellen braucht. Doch die Suche danach, die verläuft bekanntermaßen zäh.
Und sie hat erneut einen Dämpfer erlitten diese Woche. Die US-amerikanischen Wissenschaftsakademien haben sich angeschaut, ob die Algenzucht einen Biotreibstoff ermöglicht, der sich rechnet und umweltfreundlich ist. Doch nach negativen Noten für Biotreibstoffe aus Mais oder Raps schneidet auch die Zucht von Algen nicht besser ab.
Zu viel Wasser, zu viel Stickstoff und Phosphordünger müsste bei den untersuchten Techniken eingesetzt werden. Zu diesem Schluss kommt der neue Bericht. Aber immerhin, die Experten sagen auch, dass die Algenzucht noch stark verbessert werden kann. Vielleicht wird es ja in einigen Jahren doch noch etwas mit den Algen im Tank. Das ist das Stöhnen der Wüste. Genauer gesagt ächzt da der Sand der marokkanischen Sahara unter einem Sturm. Dieses Phänomen ist Wüstengängern unter dem Namen singende Dünen wohl bekannt.
Wie Dünen Töne erzeugen, ist aber umstritten. Französische Forscher haben nun Sande aus verschiedenen Wüsten ins Labor geholt und zu Mini-Dünen aufgeschichtet. Wenn auf diesen Labordünen Sand von oben nach unten gleitet, also eine Art Sandlawine entsteht, dann entsteht das Singen. Und zwar darum, weil die nach unten rutschenden Sandkörner aufeinanderstoßen und dabei Schallwellen erzeugen. Sind die Körner alle ähnlich groß, entsteht ein Ton einer einzelnen Frequenz, so wie vorher gehört.
Diese Düne aus Oman besteht hingegen aus Sandkörnern verschiedener Größe. Sie singen in verschiedenen Frequenzen.
Und auch diese Töne haben es in die News geschafft. Was klingt wie ein Kind mit einer Spielzeugtröte, das ist in Wahrheit ein Beluga-Wal namens Nock.
Er lebte in einem Aquarium in San Diego und fiel als Jungwal auf, weil es den Anschein machte, er versuche, wie ein Mensch zu sprechen. Belugas klingen nämlich sonst so.
Nocks Betreuer haben seine Äußerungen aufgezeichnet und analysiert. Sie gehen davon aus, dass er tatsächlich Menschen nachzumachen versuchte, weil es einen Beluga beträchtliche Anstrengungen kostet, mit seinem Stimmapparat solche Töne zu erzeugen. Als Nock 5 Jahre alt war, stoppte er übrigens seine Clownereien und sprach fortan nur noch Belugisch.
Soweit die Meldung mit Thomas Häusler. Stromleitungen, Radiosender, WLAN, Mobiltelefone. Die elektromagnetischen Felder, die von ihnen ausgehen, die hüllen uns 24 Stunden täglich ein. Und die Zellen unseres Körpers, die reagieren auf diese Felder. Subtil zwar, aber sie reagieren. Was das zu bedeuten hat, ist noch unklar. Möglicherweise krebserregend sei diese Strahlendusche, sagt die Internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Doch so vage diese Formulierung ist, so unklar ist manches. Rund 100 Forschende aus aller Welt debattierten diese Woche auf dem Monte Verita oberhalb Ascona über die möglichen Gesundheitsrisiken der Felder. Einig waren sie sich eigentlich nur in einem Punkt. Wie lebende Zellen die Felder überhaupt wahrnehmen, das ist nach wie vor ein großes Rätsel. Patrick Tschudin hat die Diskussion auf dem Monte Verita mitverfolgt.
Vor 7 Jahren schon war ein sehr ähnlicher Personenkreis auf dem idyllischen und geschichtsträchtigen Monte Verita ein erstes Mal zusammengekommen. Damals hatten die versammelten Fachleute aus Technik und Naturwissenschaften sich für die Folgejahre vorgenommen, die Qualität der Forschung in Sachen elektromagnetische Felder nachhaltig zu verbessern. Denn zu disparat und untereinander nicht vergleichbar waren viele Resultate bis dahin.
Bei der Steigerung der Qualität waren wir sehr erfolgreich, sodass wir heute sagen können, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit überzeugt sind, dass es Wechselwirkungen gibt zwischen sehr niedriger Exposition und biologischer Antwort.
Sagt heute Nils Kuster, Direktor der ITIS-Stiftung der ETH Zürich und Gastgeber auf dem Monte Verita. Der genaue Mechanismus der Wechselwirkung, der ist allerdings weiterhin ungeklärt. Quirino Balzano, Elektroingenieur und lange Jahre Forschungsleiter beim Technologiekonzern und Handyhersteller Motorola, heute unter anderem Vizedirektor des ITIS-Stiftungsrates, Quirino Balzano formuliert es so:
We still did not identify the very beginning of the chain that then causes the biological effect.
Was es ist, das in einer Zelle auf die elektromagnetischen Felder reagiert und das dann die biologische Antwort auslöst, ist also weiterhin unentdeckt. Primo Scher, Professor an der Universität Basel, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Einfluss von elektromagnetischen Feldern auf die Zellen. Scher stellte immerhin fest, dass die Felder, unser Erbgut, die DNA, nicht direkt schädigen.
Was sich jetzt aber auch immer mehr zeigt, ist, dass offenbar Signaltransduktionsprozesse, Membranprozesse, Calciumprozesse und so weiter, alles Dinge, die die Zelle in ihrer Funktion beeinflussen, die Prozesse auslösen in der Zelle, dass diese Dinge betroffen sein könnten.
Und somit elektromagnetische Felder sehr wohl auf das dynamische, pulsierende Innenleben der Zellen einwirken. Auch wenn sozusagen der Ursprungsort der Wirkung noch weitgehend im Dunkeln liegt. Weitgehend, denn der Molekularbiologe Ronny Seger vom Weizmann-Institut in Israel, Seger glaubt, ihm auf der Spur zu sein. Einer der vielen Signalprozesse in lebenden Zellen basiert auf einer chemischen Verbindung an der Zelloberfläche namens ERK. Diese ERK meldet Reizungen auf der Zelloberfläche weiter ins Zellinnere, in den Zellkern. Seger berichtete auf der Monte Verita, dass diese ERK auf elektromagnetische Felder von Handys reagiere.
Indeed, we found that the ERK activation is increased shortly after the exposure to radiation.
Einige Minuten Bestrahlung genügten und die ERK melde von der Zelloberfläche an den Zellkern, da ist etwas. Unsere Hautzellen reagieren also auf die Strahlung des Handys in der Hosentasche.
It's very likely that many of your skin cells and probably other cells will respond.
Seger schränkt aber ein, das muss nicht heißen, dass deswegen auch eine körperliche Reaktion folgt. Auch wenn er erst ansatzweise geklärt ist, lässt sich der Effekt von elektromagnetischen Feldern auf lebende Zellen sogar therapeutisch einsetzen. Boris Pasche nutzt ihn seit rund 10 Jahren in seinem noch sehr experimentellen und auf den ersten Blick eher esoterisch anmutenden Verfahren in der Krebsbehandlung. Pasche stellte es auf der Monte Verita vor. Dabei nehmen die Patienten über mehrere Wochen während einiger Stunden täglich eine Art Löffel in den Mund. Der Löffel ist angeschlossen an einen sehr schwachen Radiosender. Dessen Radiowellen breiten sich messbar im ganzen Körper des Patienten aus. Damit alleine ist es aber noch nicht getan. Das Sendersignal überträgt nacheinander eine Abfolge von Tönen in verschiedenen Höhen. Und zum großen Erstaunen auch der Naturwissenschaftler auf der Monte Verita, diese Tonfolge ist krebsspezifisch. Das heißt, eine bestimmte Tonfolge, in den Körper gesendet mittels Radiowellen, wirkt nur auf bestimmte Krebszellen. Noch niemand kann erklären, warum die Methode wirkt, auch Boris Pasche nicht. Aber sie tut es, teilweise. Laut Pasche hat sie bei 4 von 41 Leberkrebspatienten ihre Tumoren markant schrumpfen lassen. Obwohl in absoluten Zahlen klein, hält Boris Pasche die Wirkung für real.
Das muss man vergleichen mit den besten Drogen, zum Beispiel Nexavar, die neulich die beste Droge in Leberkrebs geworden sind.
Medikament,
genau. Und dieses Medikament hat nur 2% Response Rate, so das war 5-mal größer.
So unklar der Wirkmechanismus, so vielfältig sind dennoch die Belege, dass elektromagnetische Felder eine Wirkung haben. Was tun in dieser Situation? Devra Davis aus den USA ist Sozial- und Präventivmedizinerin und Anwältin für das Vorsorgeprinzip. Ihr Rat: Mobiltelefone gehören zumindest nicht in die Hände von Kleinkindern.
Don't let children play with microwaves, don't let children play with cell phones. I think there's nobody who's going to debate that right now. I don't even think anyone at this meeting would challenge those things.
Die Frage nach den Langzeitwirkungen, die werde erst in 40 Jahren abschließend zu beantworten sein. Als Wissenschaftlerin und Großmutter werde sie aber sicher nicht 20 Jahre warten mit dem Rat, vorsichtig zu sein, um dann zu schauen, ob ihre Enkel krank würden oder nicht.
Now, the question of the long-term health effects of mobile phone radiation is an important one that will only ultimately be answered in 40 years. I'm a public health expert. I'm a scientist, and I'm also a grandmother. And so I am not going to wait for 20 years for my grandchildren to become sick or not before deciding to tell them to be careful.
Dies die Haltung von Deborah Davis. In der Schweiz lief von 2005 bis 2011 ein nationales Forschungsprogramm über elektromagnetische Felder und deren Folgen für Umwelt und Gesundheit. Viel konkreter als der einfache Rat von Deborah Davis waren dessen Schlussfolgerungen nicht.
Patrick Tschudin berichtete. Und das war's von Wissenschaft DRS 2. Sie hören uns am Samstag um 12.40 Uhr und am Sonntag um 19.30 Uhr auf DRS 2. Den Podcast, den finden Sie auf www.wissenschaft.drs.ch. Redaktion dieser Sendung Thomas Häusler, Moderation Odette Frey.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.